Wow, was für ein schöner und schwungvoller Lobpreis. Lieben Dank euch. Ja, ich möchte allen einen gesegneten guten Morgen wünschen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe. Jesu Selbstporträt, die Ich-Bin-Worte. Und das ist ein überaus deutliches und wahrscheinlich eins der herausforderndsten, weil in unserer pluralistischen Gesellschaft man mit diesem immer wieder aneckt. Denn in unserer Gesellschaft ist es eine feste Grundannahme, dass es eigentlich immer gleichwertige Möglichkeiten nebeneinander hergibt. Dass immer einige mehr Möglichkeiten vorhanden sind. Ich hoffe, dass hier keiner auch an diesem sehr deutlichen Wort Jesu, über das wir heute sprechen werden, Anstoß nimmt. Und daher möchte ich auch ganz bewusst vor der Predigt beten und um die Führung des Heiligen Geistes bitten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir von Herzen her, Herr, dass du ein großartiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns Menschen sieht, aber der uns Menschen auch nicht in unserer Verlorenheit lässt, sondern der alles getan hat und tut, um uns zu retten. Danke, Herr Jesus, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort. Danke, Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Ich möchte bitten, Herr, dass du die Predigt führst mit deinem guten Heiligen Geist. Ich möchte bitten, Herr, dass du unsere Herzen ansprichst und veränderst. Herr, ich bitte, dass nur deine Worte über meinen Mund kommen, Herr. Dir sei aller Ruhm und alle Ehre. Amen. Bevor wir das Ich-Bin-Wort Jesu genau unter die Lupe nehmen, wollen wir uns ansehen, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat. Dazu lesen wir Johannes 14, die Verse 1 bis 5. Dann sagte Jesus zu allen: Erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus ruft die Jünger also dazu auf, sich nicht zu fürchten, sondern ihm zu vertrauen. Schließlich gibt es beim Vater im Himmelreich zahlreiche Wohnungen. Und er, Jesus selbst, geht, um eben den Jüngern eine solche zu errichten. Das ist doch schon mal wunderbar. Also was ist das für eine Aussicht? Und er wird auch zurückkehren, um seine Nachfolger mal zu sich in den Himmel zu holen. Und das ist unsere große Zuversicht und Freude. Und dann kommt ein ziemlich überraschender Satz von Jesus, also zumindest für seine Jünger damals. Johannes 14, Vers 4. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Er sagt ihnen immer wieder, wohin er gehen wird. Aber sie haben ihn nie richtig verstanden. Also er sagt es ihnen zum Beispiel in Johannes 7, Vers 33b. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Also zum Vater. Hier lässt er sie sogar drei Sätze, zwei Verse zuvor wissen, dass er zu seinem Vater gehen wird. Die Jünger hören, was Jesus sagt. Ja, auf eine Weise besitzen sie all die Informationen, aber können nichts damit anfangen. Auch bei Petrus wird das in Johannes 13, 36a sehr deutlich. Simon Petrus spricht zu ihm, zu Jesus: Herr, wohin gehst du? Ja, diese Verwirrung löst sich bis zu Jesu Auferstehung bei den Jüngern nicht auf. Klarheit hatten sie erst nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wir haben das ja vor einer Woche gefeiert, dass wir jetzt alle den Heiligen Geist im Herzen haben. Das hatten die Jünger zu der Zeit noch nicht. Einer, der wie Petrus ein ehrlicher Mann ist und sich traut, offen zum Ausdruck zu bringen, was er denkt, ist der Jünger Thomas. Er erwidert Jesus: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich weiß nicht warum, aber Jesus gibt gerade Thomas auf seine Zweifel und Fragen immer überdeutliche Antworten. Also wir denken doch mal, als er dann später auferstanden ist, Jesus Christus, und Thomas war der Einzige, der nicht in diesem Raum war und der Einzige, der die Wundmale Jesu nach der Auferstehung nicht gesehen hat. Thomas sagt dann: Ich werde nicht an ihn glauben, bevor ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass Jesus Christus auferstanden ist. Bevor ich nicht meine Finger in seine Wundmale gelegt habe, werde ich ihm nicht glauben. Werde ich auch meinen Kollegen, den Jüngern, nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und da fordert Thomas eine Menge, da setzt eine ganz schöne Menge da voraus, einfach aus dem hohlen Bauch heraus, einfach als eine feste Forderung, als eine Vorabbedingung, kann man sagen. Aber Jesus geht darauf ein. Er begegnet den Jüngern noch einmal. Und dann ist auch Thomas dabei. Und er sieht die Wundmale und er darf sogar seine Hand in die reinlegen. Und jetzt hat Thomas wieder eine Frage. Und jetzt gibt es eine überdeutliche Antwort Jesu. Warum macht das Jesus bei Thomas immer so deutlich? Vielleicht hat er vor Augen, dass Thomas in seinem Missionseifer mal bis nach Indien kommen würde, um das Evangelium all Völker wissen zu lassen. Vielleicht wusste er, Thomas braucht diese ganz starke Bestätigung. Jedenfalls antwortet hier Jesus in Vers 6 mit seinem sechsten Ich Bin-Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zweierlei macht Jesus hier glasklar. A, wie der Mensch zu Gott kommt. Und B, welche Rolle Jesus dabei spielt. Es ist nicht ein geheimer Weg, der zum Vater im Himmel führt. Keine Mysterienreligion. Es ist auch nicht ein Weg, der nur elitären bzw. bevorzugten Gruppen offen steht. Jesus weist nicht von sich weg auf einen Weg, auf den sie sich jetzt bis zum Vater durchkämpfen müssen, den sie durchdringen müssen. Nein, er, der Sohn Gottes, ist auf die Welt gekommen, dass möglichst viele durch die Annahme seines Heilswerks gerettet werden und in den Himmel zum Vater kommen. Jesus ist der Weg und er ermöglicht den Zugang zum Vater. Wer zum Vater kommt, tut es durch ihn. Und wer nicht zu Jesus kommt, findet auch den Vater nicht. Zu Gott gibt es nicht viele Wege, sondern nur einen: Jesus Christus. Auf ihn, dem Weg, verfehlen wir unser Ziel nicht. Niemals. Nur Jesus ist der Weg, weil er allein die Versöhnung für unsere Sünden ist. Dies bezeugt uns zum einen 1. Johannes 2, Vers 2. Und er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Und zum anderen 1. Timotheus 2, die Verse 5 bis 6a. Da wird es auch nochmal klar, dass Jesus durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz Gott und Menschen zusammenbringt. Da heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Zudem macht Apostelgeschichte 4, Vers 12 deutlich, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur im Namen Jesus Christus, da ist das Heil, da ist die Errettung und Erlösung. Und das bedeutet nichts weniger, dass es Erlösung nur in Jesus Christus gibt. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Nur durch ihn gelangen wir zum Vater. Er ist der Weg. Und jeder, der einen Bogen um Jesus macht und doch zu Gott kommen will, betritt einen Irrgarten. Ganz gleich, ob du durch Perfektionismus und Werksgerechtigkeit oder in Götzen und in anderen Religionen dich Gott nahen möchtest. Wenn Jesus dir sagt, dass er der Weg ist und dass du nur durch ihn zum Vater kommen kannst, dann sagt er dir dies in Liebe. In unendlich großer Liebe. Er hat sein eigenes Leben in größter Liebe für dich am Kreuz von Golgatha dahingegeben. Ja, denn aus Retterliebe heraus warnt Jesus dich davor, den Zugang zu Gott irgendwo anders zu suchen als bei ihm. Er will nicht, dass du dich verirrst. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er ist der einzige Weg. Und nur wenn wir ihn kennen und uns an ihn halten, kennen wir und gehen wir den Weg zur Himmelspforte. Ha, aber das klingt so intolerant. Das ist unserem Zeitgeist so stark widersprechend. Weil Jesus sagt ja nicht, ich bin ein Weg. Aber ganz nebenbei, alle Wege führen nach Rom, in den Himmel. Nein, so ist es nicht. Das sagt Jesus genau nicht, aber das würde unsere Gesellschaft gerne hören. Aber das ist nicht die Wahrheit. Davon müssen wir uns verabschieden. Und er sagt auch nicht, ich bin eine Wahrheit. Und jeder hat eine andere. Gemäß den falschen Glaubenssätzen der Postmodernen. Wahrheit ist subjektiv, relativ und nicht absolut. Stattdessen soll es auf einmal jetzt auch alternative Wahrheiten geben. Ja, wir merken, wie uns der Feind versucht, den Glauben an die Wahrheit zu nehmen. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist der Teufel, laut Jesus, der Vater der Lüge. Aber wo begegnet uns die Wahrheit? Sie ist doch nicht theoretisch. Nein, sie begegnet uns in Jesus und dem geschichtlichen Ereignis seiner Menschwerdung. Das bedeutet, dass die Wahrheit nicht nur ein Tatbestand oder eine ewig theoretische Wahrheit ist. Vielmehr hat die Wahrheit von Jesus Christus einen ereignishaften, personalen und geschichtlichen Charakter. Jesus, Die Wahrheit wird zur konkreten Offenbarung. Aus dem unsichtbar göttlichen Bereich in unser geschichtlich diesseitiges Leben. Ganz einfach gesagt, nur in Jesus erkennen wir, wie Gott ist. In anderen Worten, der unsichtbare Gott hat sich in seinen Sohn ausgesagt. In seinem Handeln, in seinen Reden, wie er auf Menschen zugegangen ist. Da erkennen wir überall die Liebe des Vaters. Und er hat auch so viel erzählt und bezeugt von seinem Vater im Himmel. Somit ist die Menschwerdung Jesu die entscheidende Offenbarungsaussage Gottes. Ja, die göttliche Wahrheit wird durch Jesus für uns Menschen erst zugänglich. Das besagt auch 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Dieser selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Anders als alle anderen Religionsgründer wie Mohammed, Konfuzius oder Siddhartha Gautama hat Jesus nicht gesagt, ich weiß den Weg und die Wahrheit und ich werde euch beides zeigen. Nein, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Keiner hat das zuvor gesagt. Ja, nur wer Jesus Gottes Weg folgt und die Wahrheit, sprich Gottes Willen mit der Hilfe Jesu, in Jesus tut, empfängt aufgrund Jesu Gnade und Gerechtigkeit das ewige Leben. Da Jesus der einzige Vermittler des Heils für alle Menschen ist, gibt es das ewige Leben nur durch ihn. 1. Johannes 5, die Verse 12 und 13 machen das ganz deutlich. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also nur wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertrauensvoll nachfolgst, wartet auf dich das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Das bedeutet, dass für dich Jesus das alles Entscheidende ist. Denn er selbst sagt, ich bin der einzige Weg und die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Keine Ausnahme. Es gibt nur diese eine exklusive Möglichkeit. Jesus. In anderen Worten und nochmal überdeutlich, alle anderen sind nicht Wege, sondern ihr Wege. Sind nicht die Wahrheit, sondern Lüge. Sind nicht das ewige Leben. Ohne Christus gibt es nur den sicheren Tod. Bist du auch manchmal herausgefordert oder gar erschüttert von den Aussagen Jesu? Sie scheinen in die humanistisch-pluralistisch geprägte westliche Welt nicht mehr hineinzupassen. Da stößt man an. Wenn du das bezeugst, gehst du sofort als intolerant und radikal. Da darfst du in der heute grassierenden Cancel Culture, also in dieser Ächtungskultur, wenn der was sagt, was mir nicht passt, dann rede ich nicht mehr mit dem, dann ist er aus dem Diskurs, aus der Diskussion draußen. Da darfst du zumeist auf keine Toleranz hoffen. Stattdessen wirst du mitunter heftigen Gegenwind erleben. Aber wenn Jesu Worte die Wahrheit sind, wie könntest du das verschweigen oder gar ignorieren? Viel zu viel entscheidet sich daran. Dein Leben und deine Errettung. Ich als Pastor, ich weiß auch nicht immer, wer sein Leben auch in unserer Gemeinde Jesus Christus schon bewusst übergeben hat. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, da ermutige ich dich, das nicht auf das teufelsliebstes Möbelstück, auf die lange Bank zu schieben. Der hat kein Problem, wenn du sagst, Herr, ich möchte ja nachfolgen, nur noch nicht heute. Der morgige Tag ist dir nicht versprochen. Das nächste Jahr auch nicht. Es gilt darum, die Entscheidung jetzt zu treffen. Wenn Jesus an deine Herzenstür anklopft, verschieb es nicht. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Die willst du mit ihm festmachen. Die entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Ja, das ist unbequem zu predigen. Aber wir sind ans Wort Gottes gebunden und wir wissen, es ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist unfehlbar und irrtumslos. Und ich würde mich versündigen, wenn ich das nicht sagen würde. Und deshalb ermutige ich dich, ins Gebet zu gehen, in einem einfachen Gebet. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du das noch nicht festgemacht hast, das heute noch zu machen. Wenn du ein Ja dazu hast, wenn du eigentlich bereit dazu bist, halt nicht zurück. Sorg dich nicht. Vertrau Jesus. Aber es betrifft nicht nur dich. Das, was Jesus hier sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das betrifft auch all unsere Mitmenschen und ihre Errettung. Ja, und das hat Friederike schon gut angesprochen. Das dürfen wir nicht für uns behalten. Da geht es um alles. Wenn wir unsere Mitmenschen wirklich lieben, wie uns selbst, dann können wir da nicht schweigen. Dann sind wir dazu aufgerufen, reichlich Samen auszustreuen, reichlich vom Wort Gottes zu erzählen, von dem, was Jesus in unser Leben getan hat. Und Friederike hat recht, da gibt es ganz viele kreative Wege. Also, was ist so schwer daran, wenn man zum Beispiel einem Bettler am Parkautomaten ein paar Münzen oder einen Apfel in die Hand drückt und ihm sagt, Jesus liebt dich und er segnet dich. Ich habe das schon gemacht, ich erlebe da positive Resonanz. Die Leute sind dankbar und merken, du tust dir nicht so ab. Die merken auch, du bist gläubig. Es ist was Einfaches. Ja, oder zum Beispiel, wenn man im Dönerladen ist. Das sind ja oftmals Menschen so aus dem Nahen und Mittleren Osten. Die sind jetzt Gott und Glauben nicht ablehnend gegenüber. Die sind meistens Moslems. Und wenn man da regelmäßig hingeht und persönliche Beziehungen pflegt, hier in Gummersbach fehlt mir noch, ich sag mal, der Dönermann. In Osnabrück hatte ich ihn. Ja. Da kann man immer wieder dann im Gespräch anknüpfen. Man holt sich doch ab und an mal einen Döner. Und dann weiß der Mann, es passt, dann weiß, dann redet man über den Glauben und dann sagt er vielleicht, ich bin eigentlich gar nicht so gläubig, ich trinke auch mal ein Bier. Also, weil das ja eigentlich nicht geht als Moslem. Und so kann man auch erzählen, was man selbst mit Jesus Christus erlebt hat. Oder mit seinen Freunden und Nachbarn nicht nur über den Urlaub reden. Ja, das macht Spaß, das ist schön, tolle Erinnerung. Aber das Großartigste in unserem Leben ist doch Jesus. Ich habe doch sicherlich zig Beispiele, wo mich Jesus bewahrt hat. Ja, also mit Schutzengeln können die meisten noch was anfangen. Wo ich auch erlebt habe, dass Gott mein Gebet erhört hat. das kann ich auch erzählen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und einfach mal so vorsichtig so in ein Gespräch starten. Oder ladet doch mal euren Nachbarn mit nach Hause ein. Ich wette, bei euch zu Hause hängt irgendwo ein Bibelvers. Oder ein Foto mit den Geschwistern aus der Gemeinde oder irgendwas, was von Jesus zeugt. Und wenn er die Bibeln sieht, die vielleicht auf dem Nachtkästchen oder wo auch immer gerade liegen, das sind großartige Möglichkeiten. Er muss auch nicht im Schlafzimmer sein, das kann natürlich auch im Regal sein. Ja? Nur dass die Bibel da nicht verstaubt, bitte. Ja. Oder, das habe ich auch schon gemacht, und das kann man auch immer riskieren, das braucht aber deutlich mehr Mut, ist, wenn zum Beispiel wenn eine Person sehr traurig reinschaut, auf sie zugeht und sagt, wenn man dann ja sagt, Jesus liebt dich, und ihr einfach signalisiert, Gott hat einen Weg, auch für deine Situation. Die muss nicht mit dir reden, aber das wird ihr nachgehen. Das ist ein ungewöhnliches Ereignis, so mitten im Alltag. Ich habe da auch schon, wo ich mit Leuten am Bahnhof ins Gespräch kam, schon ja, ganz, ganz tolle Gespräche gehabt, selbst wo Tränen geflossen sind und so, das kann Gott möglich machen. Aber wie bei allen, ne, ein Schiff muss in Bewegung sein, dass es navigiert wird. Du kannst nicht das Steuerrad drehen und stehen bleiben, dann tut sich nichts. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Er wird dir Möglichkeiten und Wege zeigen. Vielleicht schon heute Nachmittag beim Sommerfest. Also wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen freundlicher wird, aber es ist auf einem guten Weg. Und dass einige mehr Leute aus Windhagen dazukommen. Und ja, das ist ja schon eine Steilvorlage. Das Sommerfest findet direkt an der Gemeinde statt. Aber sagt ihnen nicht nur die Gottesdienstzeiten, sondern versucht auch mal so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und zu erzählen, ohne dass man es ihnen aufdrängt, aber bei einer Möglichkeit, vielleicht beim Kaffee oder beim Stückchen Kuchen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wir sind oft sehr menschenfürchtig, aber wir sollten mehr Ehrfurcht vor Gott haben und noch viel mehr Liebe für unseren Nächsten, dass wir es nicht verschweigen. Und selbst wenn es da mal ein paar Augen gibt, die sich rollen, oder etwas Diskriminierung hier und etwas Ausgrenzung da, was ist das gegenüber dem ewigen Leben? Wie schön ist es doch, wenn wir irgendwann unsere Nachbarn, Freunde mit uns im Himmelreich wiederentdecken, weil wir Samen ausgesät haben. Gott lässt gedeihen und wachsen, aber unsere Aufgabe ist es, Samen auszustreuen, es ist gute Sämänner. Gottes Wort und was er in unserem Leben getan hat, weiterzugeben. Und ich glaube, wenn wir da Nachbarn und Freunde im Himmelreich wiedersehen werden, wie schön wird es sein, wenn sie auch uns auf ewig dankbar sein werden. Und natürlich zuallererst Jesus Christus, aber das ist das größte Geschenk, was wir ihnen in Liebe machen können. Wenn du Jesus und seinem Wort glaubst und vertraust, dann nimmst du angesichts der unendlich großen Gnade und Errettung alles in Kauf. Auch diese Ausgrenzungen oder kleine Diskriminierungen hier und da. Du machst es für Jesus, für deine Mitmenschen, getrieben von der Retterliebe Jesu. Und jetzt möchte ich, dass wir alle einen Moment innehalten. Ich gebe uns 90 Sekunden. Und nimm dir doch mal vor, wen du wie und vielleicht schon am besten wann in dieser Woche mal ansprechen willst. Auf eine ganz entspannte Weise. Und wenn das eben der Bettler an der Parkuhr ist, mach es konkret, mach es fest. Herr Jesus, du hast gesehen, was gerade unser Herz und unsere Gedanken bewegt hat. Du hast gesehen, Herr, wen wir vor Augen haben. Und du weißt, dass das für uns eine Herausforderung ist. Aber was wir uns auch vorgenommen haben, Herr, wir gehen ja nicht allein. Wir gehen mit dir und dürfen ganz fest mit deiner Hilfe rechnen. Auch ich, der versuchen wird, Anfang dieser Woche wieder zum Friseur zu kommen und da ansetzen möchte, weiterreden, Herr, und weiter dich bezeugen möchte, möchte ich dich bitten, Herr, dass du da Türen öffnest. Und bei jedem, der gerade sich eine andere Situation vorgenommen hat, Herr, hilf, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen, sondern mit dem Blick auf dich, der Führung deines Heiligen Geistes. Herr, nicht, dass wir groß werden, sondern dass du verherrlicht und gerühmt wirst. Danke, Herr, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. Danke, Herr, dass du an unsere Herzenstüren geklopft hast, dass uns jemand auch mal von dir erzählt hat und wir die Gnade hatten, unsere Herzenstüren dir zu öffnen. Herr, ich möchte bitten, Herr, dass wir dieses Wort, dieses Ich-Bin-Wort aus Johannes 14, Vers 6 wirklich tief verstehen und es uns motiviert, ja, wirklich pusht und uns voller Hingabe auch dazu führt, dass wir ja dieses rettende Evangelium, Herr, deine Retterliebe, Herr, unserem Nächsten weitererzählen, dass sie auch erleben, Herr, wie du zu ihnen sprichst und an ihre Herzenstür klopfst. Und wir bitten auch so, Herr, dass du Gnadenmomente schenkst und dass Menschen sich dir öffnen, dass sie immer mehr suchend, immer mehr fragender werden und Herr, und dich letztendlich finden, weil du sagst, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Herr, das ist ein Versprechen, das du machst. Hab Dank dafür. Danke dir für deine Begleitung und deinen Segen. Amen.